das Gebet als Macht. Eine Predigt, gehalten von C.H. Spurgeon. Was wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm gefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. 1. Johannes 3, Vers 22 bis 24. Ich hatte mir vorgenommen, heute von der Wichtigkeit des Gebets zu euch zu reden und euch dringend zu ermuntern, für mich und für das Werk des Herrn, das wir treiben, intensiv zu flehen. Brüder, betet für uns. Was kann unser Dienst am Evangelium nützen, ohne den göttlichen Segen? Und wie können wir den göttlichen Segen erwarten, wenn er nicht von der Gemeinde Gottes erfleht wird? Brüder, betet für uns. Vernachlässigt das Gebet nicht. Im Gegenteil, seid inbrünstig in eurer Fürbitte. Lasst sie überströmen. Nur so kann das Werk der Gemeinde gefördert werden. Aber dann drängte sich mir die Frage auf, wie, wenn sich in der Gemeinde irgendetwas fände, was der Erhörung unserer Gebete im Wege stände? Dieser Frage müssen wir nachgehen. Noch bevor wir zur Fürbitte auffordern. Schon das erste Kapitel des Propheten Jesaja belehrt uns, dass die Gebete eines unheiligen Volkes vor Gott gar leicht zum Greuel werden. Wenn ihr eure Hände auch ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Jesaja 1, Vers 15. Gemeinden können in einen Zustand geraten, dass ihre Gottesdienste zur Gotteslästerung werden. Wenn wir die Gottlosigkeit, die noch in unserem Herzen wohnt, anschauen, so kann der Herr uns nicht erhören. Nach unserem Schriftwort gibt es einige Dinge, die für die Erhörung der Gebete wesentlich sind. Gott will alle wahren Gebete erhören, aber es gibt bestimmte Dinge, die das Volk Gottes besitzen muss, sonst verfehlen unsere Gebete ihren Zweck. Unser Text belehrt uns, was wir bitten, empfangen wir von ihm, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm gefällig ist. Lasst uns also die wesentlichen Bedingungen für die Erhörung unseres Gebetes betrachten. Was müssen wir tun? Was müssen wir sein? Was müssen wir haben, damit unsere Gebete bei Gott stets Beachtung finden? Erstens, was muss ich tun, damit Gott mein Gebet erhört? Hier gilt es, einige Unterscheidungen zu machen. Meiner Meinung nach besteht ein großer Unterschied zwischen dem Gebet eines Menschen, der Begnadigung sucht, und dem Gebet eines Menschen, der schon errettet und selig geworden ist. Ich möchte einem jeden zurufen, wenn du ernstlich Begnadigung von Gott suchst in Jesus Christus, so empfängst du sie. In welchen Lebensverhältnissen du früher auch gestanden haben magst, wenn du nur reuevoll das Angesicht Gottes suchst, durch den von Gott eingesetzten Mittler, Jesus Christus, so wird er sich von dir finden lassen. Wenn dich der Heilige Geist beten gelehrt hat, so zögere nicht länger, sondern eile zum Kreuz und vertraue dein schuldbeladenes Leben Jesus an. Ich kenne keine Vorbedingungen für das erste Gebet eines Sünders, als dass es ernstlich gemeint sei. Aber anders müssen wir mit denen unter euch reden, welche schon Errettung gefunden haben. Ihr seid nun Gottes Kinder geworden. Natürlich werdet ihr erhört, genau wie ein Sünder erhört würde, und findet täglich die notwendige Gnade, welche jede suchende Seele als Antwort ihres Gebets empfängt. Doch jetzt seid ihr Kinder Gottes und genießt eine besondere Erziehung, die der wiedergeborenen Familie eigentümlich ist. Dabei haben Gebetserhörungen einen hohen Stellenwert und sind von großem Segen. Es gilt für den Gläubigen eine Erquickung darin, die weiter und höher geht als die bloße Errettung. Es sind Gnadengaben und Segnungen, Tröstung und Gunstweise, die sein jetziges Leben segensreich, glücklich und geachtet machen. Und diese haben eine Beziehung zu seinen Charaktereigenschaften. Sie sind keine Grundbedingung für seine Seligkeit, die besitzt jeder Gläubige ohne alle Vorbedingungen. Denn sie ist eine Bundesverheißung. Aber wir reden jetzt von den Segnungen, die uns geschenkt oder vorenthalten werden, je nach unserem Gehorsam als Kinder Gottes. Wenn ihr die Pflichten der Kinder Gottes vernachlässigt, so habt ihr keinen Anteil an diesen Geschenken des himmlischen Vaters. Um es in einem Bilde zu sagen, wenn ein Hungriger vor eurer Tür wäre und um ein Stück Brot bäte, so würdet ihr es ihm geben, was für ein Mensch er auch sein mag. Auch eurem Kind gebt ihr zu essen, wie es sich auch betragen haben mag. Ihr versagt eurem Kinde nichts, was es zum Leben braucht. Ihr straft es nie in der Weise, dass ihr ihm die nötige Nahrung versagt oder ein Kleidungsstück verweigert, das es zum Schutz gegen die Kälte bedarf. Aber es gibt viele andere Dinge, die euer Kind begehren kann und die ihr ihm gewährt, wenn es folgsam ist, die ihr ihm aber verweigert, wenn es sich widerspenstig gezeigt hat. Dies mag euch zur Erläuterung dienen, in welcher Weise die väterliche Erziehung Gottes erfolgt. Unsere Schriftstelle bezieht sich also nicht auf Gottes Erhörung der Bitten seiner Kinder, die sie in bestimmten Fällen an ihn richten, denn die erhört er, auch wenn sie von seinem Wege abgeirrt sind und wenn er sein Antlitz vor ihnen verbirgt. Die Macht des Gebets, auf welcher hier hingewiesen wird, ist eine fortwährende und unbedingte Macht bei Gott, so dass wir, um mit unseren Schriftworten zu reden, alles, was wir bitten, empfangen. Für ein solches Gebet bestehen gewisse Vorbedingungen und wesentliche Erfordernisse, von denen wir nun zu reden haben. Die erste ist kinderlicher Gehorsam. Was wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten. Wenn es bei uns hieran fehlt, dann schaut der Herr auf uns, wie auf das Volk Israel. Ihr habt mich verlassen und anderen Göttern gedient, darum will ich euch auch nicht mehr helfen. Geht hin und schreit zu den Göttern, die ihr euch erwählt habt. Richter 10, Verse 13 und 14. Jeder Vater wird euch sagen, dass wenn er den Bitten eines ungehorsamen Kindes nachgäbe, er damit den Ungehorsam in seiner Familie Tür und Tor öffnen würde. Es ist oft notwendig, dass Eltern ihren Kindern sagen, mein Kind, du hast nicht auf mein Wort gehört, und darum kann ich leider auch deinem keine Beachtung schenken. Nicht, dass der Vater keine Liebe hätte, im Gegenteil. Er liebt sein Kind, und weil er es liebt, fühlt er sich verpflichtet, dem irrenden Kleinen die Bitte zu verweigern. Gott verfährt mit uns ebenso. Wenn er sieht, dass wir in Sünde und Übertretung fallen, so gehört es zu seiner liebevollen, väterlichen Zucht zu sagen, ich weise dein Gebet von mir. Wenn du zu mir rufst, ich will dich nicht erhören. Wenn du mich um etwas bittest, ich will dich nicht verloren gehen lassen. Du sollst errettet werden, du sollst dein täglich Brot haben und das Wasser des Lebens empfangen, aber mehr erhältst du nicht. Die feineren Genüsse meiner königlichen Tafel bleiben dir versagt. Ich werde dir keine besondere Gunst erweisen. Dass der Herr in dieser Weise mit den Seinen verfährt, geht aus dem 81. Psalm hervor. Wenn doch mein Volk mir gehorsam wäre und Israel auf meinen Wege ginge, dann wollte ich seine Feinde bald demütigen und meine Hand gegen seine Widersacher wenden. Israels Zeit würde ewiglich währen, und ich würde es mit dem besten Weizen speisen und mit Honig aus den Felsen sättigen. Psalm 81, Verse 14 bis 17. Wenn dem ungehorsamen Kind Gottes die Verheißungen in die Hände gegeben wären, was ihr bittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Es würde ganz gewiss um etwas bitten, wodurch es nur noch mehr in seiner Widerspenstigkeit bestärkt würde. Es würde um die Mittel zur Befriedigung seiner Lüste bitten und um Unterstützung in den Dingen, die gegen Gottes Willen sind. Das kann nimmermehr gemeint sein. Soll Gott zu unserem Verderben mithelfen? Soll er uns noch Brennstoff suchen für die Flammen unserer fleischlichen Leidenschaften? Ein eigenwilliges Herz sehnt sich nach größerer Freiheit, damit es umso hartnäckiger auf seinen Willen bestehen kann. Ein hochmütiger Geist begehrt eine noch höhere Stellung, um für seinen Stolz noch mehr Nahrung zu haben. Ein träger Geist begehrt noch mehr Bequemlichkeit, um noch untätiger, gleichgültiger sein zu können als zuvor. Und ein herrschsüchtiger Geist verlangt nach größerer Macht, damit er noch mehr Gelegenheit zur Unterdrückung finde. Wie der Mensch, so sein Gebet. Ein rebellischer Geist bringt Eigenwille und hochmütige Gebete dar. Soll Gott auf solche Gebete hören? Das darf nicht sein. Er schenkt uns, was wir bitten, wenn wir seine Gebote halten. Wenn wir aber ungehorsam werden und seine Leitung und Herrschaft verwerfen, dann verwirft er auch unsere Gebete. Gegen die Reinen bist du rein, und gegen die Verkehrten bist du verkehrt. Psalm 18, Vers 27. Selig, wenn wir durch die göttliche Gnade mit David sprechen können. Ich wasche meine Hände in Unschuld und halte mich, Herr, zu deinem Altar. Psalm 26, Vers 6. Das kann zwar nie eine vollkommene Unschuld sein, aber es ist doch wenigstens eine Unschuld frei von der Liebe zur Sünde und von der frechen Empörung gegen Gott. Eine andere wesentliche Vorbedingung zu erhörlichem Gebet ist kindliche Ehrfurcht. Wir empfangen, was wir bitten, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm gefällig ist. In unserer Beziehung zu Gott, der ein vollkommener Vater ist, dürfen wir ohne Furcht, einen Missgriff zu begehen, stets sein Wohlgefallen zur Richtschnur unseres Handels machen und überzeugt sein, dass wir damit das Richtige tun, während das, was ihm missfällt, uns sicher als ein Unrecht gelten darf. Stellt euch vor, irgendeiner von uns wäre eigenwillig und sagte, ich will nicht tun, was Gott gefällt, ich tue, was mir gefällt. Von welcher Art würden dann unsere Gebete sein? Unsere Bitten hätten dann einen Hauptnenner. Lasst mich meine eigenen Wege gehen. Und dürfen wir erwarten, dass Gott hierein einwilligt? Dann wollten wir ja nicht nur Herren über Gottes Erbe sein, sondern sogar über Gott selbst. Soll der allmächtige Gott auf seinem Thron verzichten, um einen hochmütigen, sterblichen Platz zu machen? Gestattet ihr einem Kind, euch vorzuschreiben, was ihr zu tun habt, und zu vergessen, dass es euch Achtung schuldig ist? Werdet ihr etwa zu ihm sagen, ja, mein liebes Kind, du sollst Herr im Hause sein, und was du verlangst, sollst du bekommen? Was wäre das für ein Haushalt? Ich fürchte, es gibt solche Häuser, denn es gibt törichte Eltern genug, welche dulden, dass ihre Kinder, ihre Herren und ihnen zu Rute für den eigenen Rücken werden. Aber in Gottes Haus geht es nicht so zu. Gott hört nicht auf seine eigenwilligen Kinder, es sei denn, dass er sie im Unmut höre und ihnen im Zorne antworte. Erinnert euch, wie er in der Wüste das Schreien Israels um Fleisch erhörte. Und als sie noch das Fleisch zwischen den Zähnen hatten, wurde es ihnen zum Fluch. Viele Leute werden damit gezüchtigt, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen, gerade wie Treulose von ihren eigenen Anschlägen getroffen werden. Wir müssen eine kindliche Verehrung für Gott haben, so dass wir fühlen, Herr, wenn das, worum ich bitte, dir nicht gefällt, so würde es mir keine Freude machen. Meine Wünsche lege ich in deine Hände, damit du sie prüfst. Mache einen Strich durch jeden Wunsch, den ich vor dich bringe, wenn er Unrecht ist. Und Herr, lege du hinein, was ich dabei vergessen habe. Guter Herr, wenn ich es hätte wünschen sollen, so erhöre mich, als wenn ich's erbeten hätte. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Nun, ich denke, ihr könnt sehen, dass dieser kindliche Geist für erhörliches Beten wesentlich ist. Das Gegenteil wäre ein sicherer Riegel gegen die Gewährung unserer Bitte. Der Herr will von denen geehrt sein, die um ihn sind. Sie müssen ein Auge für sein Wohlgefallen in allem, was sie tun und bitten, sonst sieht er nicht mit Wohlgefallen auf sie. Drittens setzt unser Schriftwort die Notwendigkeit kindlichen Vertrauens voraus. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus. Immer wieder redet die Heilige Schrift davon, dass zu erhörlichem Beten Glauben an Gott erforderlich ist. Die Erhörung unseres Gebets steht im Verhältnis zu unserem Glauben. Es ist eine stehende Regel des Gottesreiches. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Erinnert euch an das, was der Heilige Geist durch den Mund des Apostels Jakobus spricht. Wenn jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte von Gott, der da gibt jedermann und alle mit Güte begegnet, so wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer da zweifelt, ist gleich wie die Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen würde. Jakobus 1, Verse 5 bis 7. Unsere Schriftstelle spricht vom Glauben an den Namen des Sohnes Jesus Christus. Darunter haben wir den Glauben an seine geoffenbarte Persönlichkeit zu verstehen. den Glauben an sein Evangelium, den Glauben an sein stellvertretendes Leiden und seine Erlösung. Oder es ist der Glauben an die Machtvollkommenheit Jesu Christi gemeint, so dass, wenn ich zu Gott flehe und spreche, tue es doch um des Namens Jesu willen, ich darunter verstehe, tue an mir, wie du an Jesus getan hättest, denn ich bin von ihm bevollmächtigt worden, seinen Namen zu gebrauchen. Tu doch an mir, wie du an ihm getan hättest. Wer im Glauben in Jesu Namen beten kann, dem kann's nicht fehl gehen. Denn der Herr Jesus hat gesagt, was ihr bitten werdet in meinen Namen, das will ich tun. Johannes 14, Vers 14. In jedem Fall muss Glaube vorhanden sein. Und wenn kein Glaube da ist, dann dürfen wir nicht mit Erhörung rechnen. Stellt euch vor, ein misstrauisches Kind habe sich in den Kopf gesetzt, sein Vater wolle nicht für seine tägliche Nahrung sorgen. Es kommt zu seinem Vater und sagt zu ihm, Vater, gib mir so viel Geld, dass es für die nächsten 10 Jahre zu meinem Unterhalt ausreicht, denn dann bin ich erwachsen und kann für mich selber sorgen. Gib mir das Geld, damit meine Sorgen und mein Zweifel behoben werden. Es ist mir sehr daran gelegen. Der Vater antwortet, mein Kind, warum sollte ich das tun? Die Antwort, es tut mir sehr leid, lieber Vater, dass ich sagen muss, aber ich habe kein Vertrauen zu dir. Ich fürchte, du lässt mich eines Tages verhungern, und darum wär's mir lieb, wenn ich ein sicheres Kapital auf der Bank hätte. Wer von euch Vätern würde auf solche Bitten seines Kindes hören, wenn es so dächte? Ihr würdet sehr betrübt sein, dass solche Gedanken einem euren Lieben in den Sinn kommen könnte. Aber ihr würdet und könntet auf keinen Fall nachgehen. Wendet nun dies Gleichnis auf euch selber an. Habt ihr noch nie Gott um etwas gebeten, was ganz aufs Gleiche hinausläuft? Ihr seid unfähig gewesen, Gott zuzutrauen, dass er euch Tag für Tag euer tägliches Brot zukommen lasse. Und darum habt ihr euch abgemüht, um das, was ihr einen Notgroschen für die Zukunft nennt. Ihr wollt einen zuverlässigeren Fürsorger als die Vorsehung, eine bessere Bürgerschaft als Gottes Verheißung. Und ihr seid nicht imstande, eurem himmlischen Vater aufs Wort zu glauben? Ein paar Pfandbriefe irgendeines x-beliebigen, fast zahlungsunfähigen fremden Staates betrachtet ihr als zuverlässiger? Ihr glaubt dem türkischen Sultan, dem Vizekönig von Ägypten, aber dem Gott der ganzen Erde glaubt ihr nicht? Auf tausenderlei Weise beleidigen wir den Herrn, indem wir meinen, die sichtbaren Dinge hätten mehr Gehalt als seine unsichtbare Allmacht. Wir bitten Gott, er möge uns auf einmal so viel schenken, wie wir für den Augenblick gar nicht brauchen und vielleicht in alle Zukunft nicht nötig haben. Im Grunde liegt die Veranlassung zu solchen Wünschen in einem strafbaren Misstrauen gegen Gott, das uns vorspielt, es seien große Vorräte nötig, damit wir unsere Bedürfnisse genügend absichern. Brüder, erwartet ihr, der Herr werde eure Torheit gutheißen und unterstützen? Soll er euch einen Haufen verrosteten Goldes und Silber schenken, damit die Diebe nachgraben und stehlen, und Kisten voller Feierkleider, die die Motten fressen? Soll der Herr etwa so handeln, als ob er euer Misstrauen für gerechtfertigt hielte und zugeben, dass auf ihn kein Verlass mehr sei? Gott behüte, ihr werdet keine Erhörung finden, wenn eure Gebete von eurem ungläubigen Herzen untergraben werden. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Die nächste wesentliche Bedingung für eine fortwährende Macht des Gebets ist kindliche Liebe. Dass wir glauben an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Das größte Gebot nach dem Glauben ist die Liebe. Ebenso wie es von Gott heißt, Gott ist Liebe, können wir auch sagen, das Christentum ist die Liebe. Wenn jeder von uns Mensch gewordene Liebe wäre, dann wären wir hindurchgedrungen zum vollkommenen Ebenbild Christi. Wir sollten überströmend in der Liebe zu Gott, in der Liebe zu Christus, in der Liebe zur Gemeinde, in der Liebe zu den Sündern und in der Liebe zu allen Menschen sein. Wenn ein Mensch keine Liebe zu Gott hat, dann ist er in der gleichen Lage wie ein Kind, das seinen Vater nicht lieb hat. Wird sein Vater etwa versprechen, bedingungslos alle Wünsche seines lieblosen, unkindlichen Herzens zu erfüllen? Oder wenn ein Kind keine Liebe zu seinen Brüdern und Schwestern hat, soll ihm dann der Vater mit einem unbedingten Versprechen entgegenkommen und sagen, bitte, so wird's dir gegeben? Der lieblose Sohn würde mit seinem selbstsüchtigen Bitten die ganze Familie in Armut stürzen, ohne jede Rücksicht auf die übrigen Familienmitgliedern, würde er nur dafür sorgen, seine Leidenschaften frönen zu können. Schon bald würde er verlangen, Vater, gib mir das Erbteil, das mir gehört, oder Vater, richte das Haus nach meinem Geschmack ein und sorge dafür, dass sich meine Brüder allen meinen Wünschen fügen. Eitel auf seine persönlichen Entscheidungen wie Absalom, der auf seinen Haarschmuck stolz war, würde er bald seine Hände nach dem Königreich ausstrecken. Wenige Josephe sind imstand, das bunte Kleid zu tragen, ohne Haustyrannen zu werden. Wer würde einen verschwenderischen Sohn gestatten, mit dem ganzen Besitz auf und davon zu gehen? Wer wäre so unweise, einen zänkischen, herrschsüchtigen Sohn an den Ehrenplatz über seine Brüder zu setzen? Daraus erkennt ihr, der Selbstsucht kann keine Macht des Gebets gewährt werden. Lieblosen Leuten, die weder Gott noch Menschen lieben, können keine großen, weitgehenden, unbegrenzten Verheißungen anvertraut werden. Wenn uns Gott erhören soll, so müssen wir Gott lieben und müssen unsere Mitmenschen lieben. Denn wenn wir Gott lieben, dann bitten wir nicht um irgendetwas, was nicht zu Gottes Ehre wäre. Und wenn wir unsere Brüder lieb haben, dann wünschen wir nicht, dass uns irgendetwas widerfahre, was nicht auch unseren Brüdern zum Segen gereiche. Ihr müsst loswerden von aller Selbstsucht, ehe euch Gott die Schlüssel des Himmelreichs anvertrauen kann. Wenn aber die Selbstsucht tot ist, dann dürft ihr seine Schatzkammer aufschließen. Wie Fürsten werdet ihr Gewalt haben bei Gott und ausrichten, was ihr begehrt. Weiterhin müssen wir ebenso auch kindliche Wege gehen. Lest den folgenden Vers. Wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Jedes Kind liebt seine Heimat, keinen Ort so sehr wie das liebe alte Haus, in welchem seine Eltern wohnen. Wer nun Gottes Gebote liebt und hält, von dem heißt es, er bleibe in Gott. Er hat gewissermaßen den Herrn zu seiner Heimstatt gemacht und bleibt in heiliger Vertraulichkeit mit Gott. In ihm erfülle sich die Worte unseres Herrn. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch, so könnt ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. In Gott zu bleiben ist eine unerlässliche Bedingung für erhörliches Beten. Stellt euch vor, jemand von euch hätte einen Sohn, der zu ihm spräche, »Vater, ich bin nicht gerne zu Hause, du interessierst mich im Grunde nicht und die Hausordnung ist mir auch egal, ich will ausziehen, aber Vater, ich komme jede Woche einmal vorbei und ich werde dich um dies und jenes dann bitten und ich erwarte, dass du mir alles gibst, was ich von dir verlange. Nun, wenn euch daran gelegen ist, das Haupt eurer Familie zu sein, so werdet ihr antworten, Junge, wie kannst du so etwas mit mir reden? Wenn du so eigenwillig bist, dass du mein Haus verlässt, kannst du da erwarten, dass ich deinen Bitten entspreche? Wenn du gar keine Rücksicht auf mich nimmst, kannst du da von mir erwarten, dass ich dich in deiner Lieblosigkeit und Widerspenstigkeit auch noch unterstütze? Nein, mein Sohn, wenn du nicht bei mir bleiben willst und mich als Vater respektierst, so kann ich dir gar nichts versprechen. Und so verhält sich's mit Gott. Wenn wir bei ihm bleiben und in kindlichen Umgang mit ihm leben, dann gibt er uns alles. Wenn wir ihn lieben, wie er geliebt werden soll, und unser ganzes Vertrauen so auf ihn setzen, wie man auf ihn vertrauen soll, dann hört er unser Flehen. Wenn aber nicht, dann können wir vernünftigerweise auch nicht erwarten, dass er uns hört. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünschet. Psalm 37, Vers 4. Wenn du aber keine Lust hast am Herrn und er nicht deine Heimstatt ist, dann erhört er dich auch nicht. Kann sein, dass er dir gar das Brot der Trübsal gibt, aber ganz gewiss gibt er dir nicht, was dein Herz wünscht. Und schließlich, wir müssen einen kindlichen Geist haben, denn Daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Was ist dies anders als der Geist der Kindschaft, der Geist, der in allen Kindern Gottes waltet? Die Eigenwilligen, die Gott entgegengesetzt denken und fühlen und handeln, dürfen nicht erwarten, dass Gott umkehre, um auf ihre Art zu denken, zu fühlen und zu handeln. Die Selbstsüchtigen, die getrieben werden vom Geist des Hochmuts, die Trägen, die geleitet werden vom Geist der Bequemlichkeit, dürfen nicht erwarten, dass Gott ihnen etwas zu Gefallen tue. Wenn der Heilige Geist in uns waltet, so unterwirft er unsere Natur seinen eigenen Willen, und dann stimmen die Gebete, die aus unserem erneuerten Herzen hervorquellen, mit dem Willen Gottes überein, und solche Gebete werden natürlich erhört. Keinem Vater und keiner Mutter würde es je einfallen, auf ein eigensinniges Kind zu hören, das sagt: »Ich weiß, dass das mein Vater nicht will, dass ich dies bekomme, ich will es aber haben.« Kein Mensch würde sich von einem eigensinnigen Kind so nötigen lassen. Sollte uns denn Gott etwas gewähren, wonach wir verlangen, wenn es seinen eigenen heiligen Willen entgegen ist? Das kann nicht sein. Es muss in uns der gleiche Sinn walten wie in Christus Jesus, und dann können wir auch sagen: »Ich weiß, dass du mich allezeit hörst.« Zweitens: Was müssen wir sein und haben? Wenn sie in uns reichlich vorhanden sind, so werden unsere Gebete nicht unfruchtbar und vergebens sein. Vor allen Dingen, wenn wir an Gott glauben, können wir nicht in Zweifel sein, ob Gott unsere Gebete erhört oder nicht. Wenn wir uns im Glauben auf Jesus berufen, so werden wir Erhörung finden. Doch 1000 Einwendungen lehnen sich dagegen auf, wenn zum Beispiel diese Gebete Naturgesetze betreffen, so stehen uns die Männer der Wissenschaft entgegen. Aber was macht das? Ich will gern diesen Männern der Wissenschaft den freiesten Spielraum ihrer Ansichten lassen. Fast hätte ich gesagt, ihr Wollens und Handelns. Aber doch wüsste ich kein einziges Gebet, das des Betens wert ist, was nicht mit irgendeinem oder anderen Naturgesetzen in Widerstreit geriete. Und dennoch glaube ich, dass Gebete erhört werden. Man sagt, Gott werde nicht um unseretwillen die Naturordnung ändern, und ich antworte darauf: Wer behauptet denn dies? Der Herr weiß Wege genug, unsere Gebete zu erhören, ohne dass er Wunder zu wirken oder Naturgesetze aufzuheben braucht. Er hat allerdings zu Zeiten Gebete durch Wunder erhört. Das ist etwa so, wie wenn man eine Dampfmaschine abstellt wegen eines geringen Nebenzwecks. Aber er weiß auch, seine Absichten zu erreichen und unsere Gebete zu erhören auf irgendeinem uns verborgenen Wege. Vielleicht gibt es noch andere Kräfte und Gesetze, welche er zu der Zeit, wo das Gebet zu ihm dringt, in Tätigkeit setzt, gerade so, wie er es in seiner allwissenden Vorsehung von alters her verordnet und zuvor ersehen hat. Ebenso bestimmte Gesetze und ebenso natürliche Kräfte wie diejenigen, welche unsere gelehrten Naturforscher imstande waren, zu entdecken. Die weisesten Menschen kennen noch lange nicht alle Gesetze, welche das Weltall beherrschen. Oh nein, kaum deren Alphabet. Wir glauben, dass die Gebete der Christen ein Glied in dem Getriebe der Vorsehung bilden, Zähne in dem großen Räderwerk der göttlichen Schicksalsfügung. Und wenn Gott seine Kinder zum Beten veranlässt, dann hat er schon irgendeinen Hebel in Bewegung gesetzt, wie es für die erbetende Wirkung erforderlich ist. Die dargebrachten Gebete wirken wie ein Getriebe des Ganzen. Der Vers vor unserer Schriftstelle lautet: »So uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Frieden mit Gott, und was wir bitten, das empfangen wir von ihm.« Wer ein gutes Gewissen hat, kommt mit Vertrauen zu Gott, und dies Vertrauen des Glaubens sichert ihm die Erhörung seines Gebets zu. Kindliches Vertrauen bringt uns zum Beten, nichts anderes. Es macht, dass ein Mensch um Großes bittet, um das er nie gebeten hätte, wenn er nie so Vertrauen gelernt hätte, und es macht, dass er um Kleinigkeiten bittet, um welche zu bitten viele sich scheuen, weil sie noch nie kindliches Vertrauen zu Gott verspürt haben. Ich habe oft gefühlt, dass es ein größeres Vertrauen zu Gott erfordert, wegen etwas Geringem zu ihm zu flehen, als etwas Großes von ihm zu begehren. Wir bilden uns ein, unsere großen Anliegen seien einigermaßen wert, dass Gott seine Aufmerksamkeit darauf richte, obwohl sie in der Tat für ihn unbedeutend genug sind. Und dann meinen wir, unsere kleinen Angelegenheiten seien so winzig in seinen Augen, dass es beinahe eine Beleidigung für ihn wäre, wenn wir ihn damit belästigen. Und doch sollten wir wissen, dass das, was einem Kinde als etwas sehr Großes erscheint, vielleicht für seine Eltern ganz unbedeutsam ist. Und doch beurteilen diese die Sache nicht von ihrem eigenen Gesichtspunkt aus, sondern von dem des Kindes. Da weint ein kleiner Junge bitterlich. Seine Mutter ruft ihn und fragt, was ihm fehle. Es steckte ein kleiner Splitter in seinem Finger. Seht, etwas Unbedeutsames. Ihr habt nicht nötig, den Arzt kommen zu lassen, um den Splitter zu entfernen oder in der Zeitung nach geeigneter Hilfe zu annoncieren. Nur eine Pinzette, Herr, so ist's bald erledigt. Aber was für ein großes Anliegen ist es doch für den kleinen Schmerzensmann, wenn er so dasteht mit großen Tränen, mit angsterfüllten Gesichten. Für ihn ist es etwas Wichtiges. Er schien nur seinen Schmerz seiner Mutter zu gering, um ihm zu Hilfe zu kommen. Ganz und gar nicht. Zu was wären denn die Väter und Mütter da, wenn nicht, um auf die Bedürfnisse ihrer Kleinen zu achten? Und Gott, unser Vater, ist ein guter Vater. Er hat Mitleid mit uns, wie ein Vater mit seinem Kinde, und neigt sich zu uns hernieder. Er zählt die Sterne am Himmel und ruft einen jeden bei seinen Namen. Dennoch heilt er, die zerschlagenen Herzens sind, und verbindet ihre Wunden. Derselbe Gott, der die Sonne flammend erhält, hat gesagt, den glimmenden Docht will ich nicht auslöschen. Wenn ihr nur euer Vertrauen auf Gott setzt, so kommt ihr mit eurem großen und kleinen Anliegen zu ihm, und er wird euer Vertrauen nie täuschen. Denn er hat gesagt, wer auf ihn vertraue, soll nimmermehr zu Schanden werden, solange die Welt steht. Der Glaube wird gekrönt. Aber nun muss auch von der Liebe die Rede sein. Wir haben schon gesehen, wer im christlichen Sinne Liebe übt, handelt nach dem Herzen Gottes. Wenn ihr aber eure Liebe auf eure nächsten Angehörigen beschränkt, so dürft ihr nicht erwarten, dass Gott ebenso handle, und Gebete, die sich auf diesen engen Kreis beschränken, berücksichtigt er wenig. Wenn ein Mensch sein eigenes Ich lieb hat und hofft, den anderen werde die Weizenernte fehlschlagen, damit sein eigener Ertrag einen umso höheren Wert erlange, dann darf er gewiss nicht erwarten, dass der Herr mit solchen niedriger Selbstsucht einverstanden ist. Wenn ein Mensch alle Geschöpfe Gottes in seine Liebe mit einschließen möchte und für das göttliche Gnadenwerk noch besonders betet, dann sind seine Gebete nach Gottes Sinne. Seine Liebe und Gottes Güte laufen nebeneinander her. Obwohl Gottes Liebe einem mächtig wogenden Strome gleicht und die eines solchen Menschen einem schwach rieselnden Bächlein, so fließen doch beide in derselben Richtung. Und beide gelangen an dasselbe Ziel. Gott hört jederzeit die Gebete eines liebeerfüllten Menschen, weil diese Gebete Spiegelung seiner eigenen Ratschlüsse sind. Ferner ist der Mensch, den Gott erhört, ein Mensch des Gehorsams, weil ihn sein gehorsames Herz dazu anleitet, in Demut zu bitten. Sein höchstes Verlangen ist es, dass des Herrn Wille geschehen möchte. Daher kommt es, dass ein Mensch mit gehorsamen Herzen betet wie ein Prophet. Seine Gebete sind Weissagung. Ist er nicht eins mit Gott? Wünscht und bittet er nicht gerade das, was Gott beabsichtigt? Wünscht er nicht Gottes eigene Wünsche? Die Schwierigkeit besteht darin, dass wir nicht gewissermaßen auf Hörweite mit Gott bleiben. Wenn aber dies der Fall wäre, dann würden wir denselben Ton anschlagen, den auch Gott anschlägt. Und wenn auch sein Ton donnergleich erschallen würde und der unsere wie ein leises Lispeln, so wäre doch ein völliger Einklang vorhanden. Der Ton, den das Gebet auf Erden anschlagen würde, stimmte zusammen mit dem, der von den ewigen Ratschlüssen im Himmel ausgeht. Anders gesagt wird der, der in Gemeinschaft mit Gott lebt, gewiss erhörlich beten. Denn wenn er in Gott bleibt und Gott in ihm, so wünscht er, was Gott selber begehrt. Der Gläubige, der Umgang hat mit dem Herrn, sucht des Menschen Bestes, genau wie Gott. Er hat zum Ziel, Christus zu verherrlichen, genau wie Gott. Er sucht das Wohlergehen der Gemeinde, genau wie Gott. Er wünscht, ein Vorbild der Heiligkeit zu werden, und das ist für ihn auch Gottes Wunsch. Wenn ein solcher Mensch zu irgendeiner Zeit einen Wunsch hat, der nicht nach Gottes Willen ist, so ist das Folge seiner Unwissenheit. Denn ein Mensch ist nur Mensch und nicht Gott, auch wenn er noch so sehr gefördert ist, kann er irren. Aber er begegnet diesem Irrtum, indem er betet: Herr, wenn ich in diesem meinen Gebet um irgendetwas gefleht habe, das nicht nach deinem Willen ist, so bitte ich dich, achte nicht auf mich. Und wenn irgendein Wunsch deinen Augen nicht wohlgefiele, so achte meiner nicht, mein Vater, sondern in deiner unendlichen Liebe und Milde tue etwas Besseres für deinen Knecht, als dein Knecht zu bitten imstande ist. Der Herr schaut aus des Himmelsfenstern und sieht solch ein Gebet zu ihm kommen, wie Noah die Taube zur Arche zurückfliegen sah, und er streckt seine Hand aus diesem Gebet entgegen, und wie Noah die Taube in seine Arche aufnahm, so empfängt Gott dieses Gebet und nimmt es entgegen und legt es an seine Brust und spricht: Von mir bist du ausgegangen, und ich nehme dich mit Freuden wieder auf. Mein Geist hat dich beseelt, darum will ich dich erhören. Unsere Schriftstelle spricht von dem Christen als einem Menschen, erfüllt mit dem Geist Gottes. Daran erkennen wir, dass er in uns bleibet, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Wer kennt, was im Sinne eines Menschen ist, außer der Geist des Menschen? Und wer kennt, was Gott ist, außer der Geist Gottes? Und wenn der Geist Gottes in uns wohnt, dann sagt er uns, was der Wille Gottes ist. Er vertritt in den Heiligen den Willen Gottes. Man bildet sich manchmal ein, dass Menschen, die recht kräftig beten, um alles, was sie wünschen, beten können. Aber ich kann euch versichern, dass dem nicht so ist. Das wird er euch selbst bestätigen. Ihr könnt einen solchen Beter rufen lassen und von ihm verlangen, dass er für euch bete. Aber er kann euch nicht versprechen, dass es geschehen werde. Es gibt für solch einen Menschen merkwürdige Hindernisse, wenn er fühlte, dass er weiß nicht wie oder warum, in einem bestimmten Falle nicht inständig und erhörlich beten kann, obwohl er es wünschte. Paulus wollte einst nach Bithynien reisen, und der Geist ließ es ihm nicht zu. So gibt es manches Verlangen, dem wir gern und willig entsprechen möchten, aber wir fühlen uns im Geist gebunden. Es kann sein, dass nichts gegen den Gegenstand der Bitte einzuwenden ist, aber das Geheimnis Gottes ist bei denen, die ihn fürchten, und es gibt ein geheimes Verständnis, wann und wo seine Auserwählten hoffen dürfen, Erhörung zu finden. Er gibt dir die Verheißung, dass er dein gläubiges Gebet erhören will. Da du ein Mensch bist, der mit ihm wandelt und erfüllt ist vom Heiligen Geist, aber er gibt dir nicht zugleich den Glauben in allen möglichen Dingen, die irgendjemand dir vorlegt. Im Gegenteil, gibt er dir eine Zurückhaltung, ein Urteil und eine Weisheit nach dem Willen Gottes, und der Geist Gottes bittet in den Heiligen dem göttlichen Willen gemäß. Drittens. Einige Worte zur Nutzanwendung. Ich möchte wünschen, dass sie vielen unter uns zum Segen werden. Vor allem ist Not, dass wir für die Gemeinde um einen großen Segen flehen. Aber besitzen wir auch die notwendigen Erfordernisse zur Erhörung eines solchen Gebets? Glauben wir an den Namen Jesus Christus? Freilich, das sollte ich meinen. Ich denke, man wird an der Echtheit unseres Glaubens nichts vermissen, obwohl wir vieles zu bekennen haben, was dessen Schwachheit betrifft. Wie steht's denn mit dem nächsten Erfordernis? Sind wir erfüllt von der Liebe zu Gott und zueinander? Haben wir uns untereinander lieb? Wandeln wir in der Liebe? Niemand von uns ist vollkommen in der Liebe. Ich will mit einem Bekenntnis anfangen. Ich gestehe, dass ich in dieser Beziehung nicht bin, was ich sein sollte. Lasset dies Bekenntnis die Runde unter euch machen und ein jeder bedenke, wie oft wir lieblos gewesen sind in unserem Tun, Denken und Reden. Darin, dass wir auf liebloses Gerede hörten und lieblos unsere Hand verschlossen haben, wo wir hätten helfen sollen, wie wir lieblos einen Menschen zurückgewiesen haben, der strauchelte. Wenn sich in der Gemeinde Gottes ein Mangel an Liebe findet, dann dürfen wir nicht erwarten, dass unsere Gebete erhört werden. Denn Gott wird sagen, du bittest um Wohlergehen. Weshalb? Einer Gemeinschaft zuliebe, die noch nicht genug Liebe zu ihren eigenen Gliedern hat? Du bittest um Bekehrung? Warum? Um noch andere in eine lieblose Gemeinschaft mit hineinzunehmen? Meint ihr, Gott werde Sünder selig machen, die ihr nicht liebt habt, und werde Leute bekehren, um die ihr euch kein bisschen kümmert? Wir müssen die Menschen in Christus hineinlieben, denn unter dem Walten des Heiligen Geistes ist das große Werkzeug zur Eroberung der Welt die Liebe. Das Schwert des Geistes, das Wort Gottes ist die Hauptwaffe und danach ist es der liebevolle Umgang und die herzliche Gemeinschaft der Christen mit ihren Mitmenschen. Wie viel von allem dem haben wir schon erlangt? Soll ich euch sagen, wie wenig? Und tun wir dann auch, was Gott gefällt? Wir können auf keine Gebetserhörung hoffen, wenn das nicht der Fall ist. Stellt die Frage an euch selbst, rings im Kreis umher. Lasst jedes Gemeindemitglied diese Frage beantworten. Habt ihr jüngst so gehandelt, wie ihr wünscht, dass Jesus Christus es sehen dürfte? Ist eure Familie so geordnet, dass Gott ein Wohlgefallen daran hat? Stellt euch einmal vor, der Herr Jesus habe diese Woche euer Haus besucht, uneingeladen und ganz unerwartet. Was würde er wohl zu dem gesagt haben, was er zu sehen bekam? Ach, spricht einer, der und der handelt nicht, wie sich's für einen Christen gehört. Ich bitte dich, Freund, denke doch an dich selbst. Darauf kommt's an, tadle dich selbst. Wenn die Glieder der Gemeinde Gottes nicht tun, was in seinen Augen wohlgefällig ist, dann verriegeln sie ihrem eigenen Wohlergehen Tür und Tor. Sie verhindern das Gebet der Gemeinde. Wer will denn dem Wohlergehen der Gemeinde durch einen unordentlichen Wandel im Wege stehen? Wer möchte solche Schuld auf sich laden? Gott vergebe etlichen von euch solche Sünden. Wir könnten von manchen mit Tränen reden, denn ach, obwohl sie bekennen, Nachfolger Christi zu sein, so sind sie doch unzuverlässig, dass sie nicht Freunde, sondern Feinde des Kreuzes Christi sind. Die nächste Frage lautet, bleiben wir in Gott? Unser Text sagt, wenn wir seine Gebote halten, bleibt Gott in uns und wir in ihm. Wie steht es damit? Ich meine, denken wir den Tag über an Gott? Sind wir auch während unserer Arbeit noch bei Gott? Ein Christ soll nicht am Morgen zu Gott laufen und am Abend wieder und ihn als Zuflucht und Obdach gebrauchen, wie die Leute unter ein Gewölbe oder in eine Halle flüchten, wenn ein Regenschauer sie überfällt, sondern wir sollen in Gott bleiben und in ihm leben, vom Sonnenaufgang bis zum Untergang, ihn betrachten und vor seinem Angesicht wandeln und jeden Augenblick füllen. Du, Gott, siehst du mich? Wie steht's mit euch, teure Freunde? Lasst doch diese Frage von Mund zu Mund gehen und von Herz zu Herz und erwägt sie und ein jeder beantworte sie bei sich selbst. Schließlich müssen wir uns noch fragen, treibt uns der Geist Gottes oder ein anderer Geist? Harren wir auf Gott mit den Worten, Herr, dein Geist wolle mir sagen, was ich tun soll. Regiere meinen Verstand, unterdrücke meine Begierden, dämpfe meine bösen Neigungen und lass dein Geist mich leiten. Herr, sei du mir besser als ich selbst, sei mir Seele und Leben. Und in dem dreifachen Reich meines Geistes, meiner Seele und meines Leibes, lieber Herr, sei du der höchste Meister, damit in jedem Gebiet meiner Natur dein Gesetz aufgerichtet und deinem Wille gehorsam geleistet werde. Wir hätten eine einflussreiche Christengemeinde, wenn wir alle dieses Sinnes wären. Gott gebe, dass der Weizen das Unkraut überpflüge. Gott schenke seinen Knechten Gnade. dass sie kräftig genug seien, dem sie umgebenden Übel zu widerstehen. Und nachdem sie alles getan haben, was in ihren Kräften steht, zu wirken zum Lob und zum Preis der Gnade dessen, der uns angenehm gemacht hat in dem Geliebten. Der Herr segne euch und sei mit euch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.